Heute ist Ostern. Halleluja, schon alle gemerkt. Ein Feiertag. Das Schöne an Feiertagen, also doof ist, wenn sie auf das Wochenende fallen, aber prinzipiell erstmal schön an Feiertagen ist, dass man nicht arbeiten muss. Ne? Auch gut ist, wenn Feiertage auf Donnerstage fallen, dann kann man Brückentage nehmen, dann hat man lange Wochenenden. Und auf diese Art und Weise freut sich selbst ein Atheist über Karfreitag, weil dann braucht er wenigstens nicht arbeiten, kann er tanzen gehen zum Beispiel. Weil man da arbeiten gehen kann, genau. Also ich muss sagen, also Ostertage und Weihnachten sind so die für Prediger so die Arbeitstage schlechthin. Ne? Also ich habe heute Morgen in Remscheid gepredigt und dann jetzt heute hier. Also einen dritten hätte ich jetzt nicht noch runterbringen wollen, einen Gottesdienst, aber das geht vielleicht auch. Ja. Also warum macht man überhaupt Feiertage? Wofür gibt es sowas? Feiertage sind dazu da, um sich, also nicht nur um nicht arbeiten gehen zu müssen, oder um sich darüber zu streiten, ob man jetzt tanzen darf oder nicht, sondern Feiertage sind dazu da, sich an wichtige Dinge zu erinnern, im Gedenken an etwas. Und das ist wichtig, dass wir Dinge nicht vergessen. Also, Paulus hat mal gesagt, dass, soll ich ein anderes Mikro nehmen? Ist es das? Bist du das? Ich kann auch gerne einfach ein anderes nehmen. Wie du möchtest, wenn euch dieses Geräusch stört. Euch stört das nicht? Gut. Okay, dann stört es mich auch nicht. Dich schon? Paulus hat mal gesagt, ich werde nicht müde, euch immer wieder die gleichen Sachen zu predigen, damit ihr das auch nicht vergesst. Und so ist es wichtig, sich in regelmäßigen Abständen über die wichtigsten Dinge Gedanken zu machen. Deshalb gibt es das Weihnachtsfest, dass man über an die Geburt Jesu denkt. Dafür gibt es das Osterfest, dass man sich über die Geschehnisse damals zu Ostern Gedanken macht, Pfingsten und so weiter und so fort. Wenn man sich mal den Kirchenkalender anguckt, gibt es ja wirklich so ein Durchlaufen, dann auch immer so Momente. Und wir haben halt in Deutschland das Glück, dass wir in einer Kultur leben, die grundlegend erstmal von sich behauptet, eine christlich geprägte Kultur zu sein. Das heißt, wir feiern christliche Feiertage. In anderen Ländern ist das natürlich anders, aber auf die Art und Weise können wir uns an diesen Feiertagen an die Dinge erinnern, die damals passiert sind. Und so möchte ich heute beginnen mit der Frage, was ist Ostern und was ist Ostern für dich persönlich? Das ist eine Frage, die man sich immer wieder ins Herz schreiben lassen muss, damit man das nicht vergisst. Viele Dinge werden so selbstverständlich, viele Dinge werden so Alltag. Man hat eine geistliche Wahrheit gegriffen und lebt die einfach, ohne sich wieder Gedanken darüber zu machen. Es ist gut, das wieder hochzuholen. In Remscheid hatten wir diese Woche, also jetzt die vergangene Woche, ist ja die K-Woche. K steht für Klagen und die K-Woche, da haben wir jeden Tag so die Passionstexte gelesen. Also beginnend mit Palmsonntag, wo man da gedenkt, dass Jesus dann halt nach Jerusalem einzieht und er reitet auf einem Esel, weil das so in der Schrift geschrieben steht, da muss das so passieren. Und er reitet auf einem Esel und Leute legen so Palmenblätter vor ihn hin, so dass, also wie so ein Teppich, den sie ihm hinlegen. Deshalb auch Palmsonntag. Und dann gingen wir so jeden Tag in der Woche durch. Immer abends gab es solche Lesungen. Also zum Beispiel Gründonnerstag wurde dann halt die Geschichte vom Abendmahl vorgelesen und auch darüber nachgedacht. Und man feiert dann halt auch diesen Moment, Abendmahl danach, Zeit im Garten Gethsemane, die Gefangennahme. Karfreitag ist dann sozusagen so der Höhepunkt, die Spitze dieser Leidens, dieser Klagewoche, weil Jesus stirbt. Karfreitag wird er gekreuzigt. Und das muss man sich überlegen. Das ist ja so der Höhepunkt. Und Jesus wird gekreuzigt für die Sünden der Welt, also für unsere Sünden. Er leidet, Gott wird Mensch, leidet, lässt sich schlagen, prügeln, anspucken, beschimpfen, treten, also wirklich aufs Äußerste. Und er übergibt sich machtlos in die Hände der Menschen und man schlägt ihn ans Kreuz. Das feiert man, dem gedenkt man am Karfreitag. Und zumindest stirbt der Sohn Gottes dann. Das Krasse ist, in dem Moment, in dem Christus stirbt, fängt eigentlich Ostern für mich schon an. Weil Christus stirbt, die Erde bebt und was wird berichtet? Als allererstes gehen die Gräber auf und Tote laufen umher. Also Tote stehen auf. Da ist so viel Kraft in diesem Moment, als Christus für die Menschen stirbt, dass sogar ja, dass Tote nicht mehr tot bleiben können, sondern lebendig werden. Unglaublich. Der Vorhang reißt durch und wir haben endlich wieder freien Zugang zur Herrlichkeit Gottes. Danach, nachdem Christus gestorben ist, wird er abends in ein Grab gelegt. Der Grab wird verschlossen und jetzt ist Jesus tot. Ich glaube, das muss ein Moment gewesen sein für die Jünger, der ziemlich heftig gewesen ist. Du musst dir überlegen, das sind Leute, die haben ihr Leben, ihre Familie, ihre sichere Auskommen, ihren Beruf sein gelassen, sind mehrere Jahre mit diesem Christus durch die Welt gezogen und haben krasse Dinge erlebt, aber hatten auch kein schönes Leben, sondern sie waren davon überzeugt und haben wirklich alles da drauf gesetzt und sie glaubten, dass dieser Christus der ist, der sie retten wird, der das Volk Israel wieder befreit von den Römern, der irgendwie wieder dieses Gottesvolk aufrichtet. Und er ist jetzt tot. Und diese ganzen Träume zerplatzt. Die Hoffnungen sind zerplatzt. Und ich meine, so ein ganz krasser Moment, der ist mir dieses Jahr erst das erste Mal aufgefallen, wo, du musst dir vorstellen, Jesus hängt am Kreuz und sagt noch zum Johannes, das ist meine Mutter, kümmere dich um die. Das ist schon heftig, weil dass sich Jesus noch in seinem Tod noch darum kümmert, dass sich Johannes um Maria kümmern soll. Also das sind so Momente, wo ich dann denke, so, wenn dir das einer sagt, dann weißt du, der nimmt jetzt Abschied, der ist vorbei. Und was passiert jetzt? Christus ist tot. Die Jünger wissen nicht mehr weiter. Man sitzt zusammen, man betet, aber einige sagen dann, ja, wir wohnen nur ein paar Kilometer von hier entfernt. Also beispielsweise die in Emmaus ist von Jerusalem ungefähr 6 bis 8 Kilometer entfernt. Also 2 Fußstunden, sagt man. Die denken sich, ja, dann gehe ich halt wieder nach Hause, weil das war's dann jetzt. Petrus weiß auch nicht mehr so richtig weiter, überlegt sich, soll ich jetzt wieder anfangen zu fischen oder nicht? Wie geht's jetzt weiter? Das Leben ist durch. Am Sonntag, Ostersonntag, also der Tag, den wir heute gedenken, kommen Maria, also die leibliche Mutter Jesu und eine andere Maria, an das Grab und finden den Stein weggerollt und das Grab ist leer. Engel erscheinen ihnen und sagen, Jesus ist auferstanden. Und sie gucken rein, ist keiner mehr drin und sind begeistert, rennen zurück zu den Jüngern. Aber ich glaube, dieser Schock des Todes sitzt so tief, dass in der Bibel steht, dass die Jünger dem Ganzen nicht glauben und sagen, nee, das kann nicht wahr sein. Also irgendwie, die sind so fertig, dass sie sagen, kann nicht sein. Stimmt einfach nicht. Unmöglich. Aber Christus ist auferstanden. Und in Apostelgeschichte in Kapitel 1, Vers 3 steht, ihnen, also den Jüngern, zeigte sich Jesus nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Also Christus ist auferstanden und Christus erscheint vielen Leuten. Es gibt ganz viele Geschichten dazu. Die Emmaus-Jünger ist eine Geschichte. Eine Geschichte ist, wo Jesus den Jüngern selber erscheint. Die will ich mir jetzt gleich mal mit euch angucken. Es gibt viele Geschichten, die haben aber immer alle irgendwie eins gemeinsam. Und das möchte ich mal rauspicken. Nachlesen, mitlesen kann man Lukas 24 ab Vers 36. Da erscheint Jesus den Jüngern. Ich lese das mal vor. Als sie aber davon redeten, also dass das Grab leer sein soll, trat er selbst, Jesus, mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken? Und warum kommen solche Gedanken in euer Herz? Seht meine Hände und meine Füße, ich bin's selbst. Fasst mich an und seht, dass ein Geist, denn ein Geist hat kein Fleisch und keine Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen Hände und Füße. Als sie aber noch nicht glaubten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor, und er nahm's und aß vor ihnen. Er sprach aber zu ihnen: Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden, und sprach zu ihnen: So steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage, und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid Zeugen dafür. Und siehe, ich will auf euch herabsenden, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werdet mit der Kraft aus der Höhe. Also mehrere solche Begegnungen, die immer genau so ablaufen, passieren. Und mir fallen so 2, 3 Punkte ein, die ich ganz spannend finde. Das Bemerkenswerteste ist, also für mich am bemerkenswertesten ist, dass Christus direkt nach seinem Tod und seiner Auferstehung direkt zu ihnen geht. Du musst dir vorstellen, dass Gott, der von Anbeginn der Zeit, noch vor Anbeginn der Zeit existiert, wird Mensch, also setzt sich selbst in Grenzen, und zwar für einen Gott sehr deutliche Grenzen, lebt 32 Jahre unter den Menschen, unverstanden, gejagt, gehetzt, kein schönes Leben. Dann erlebt er einen richtig heftigen Tod. Dann fährt er hinab in das Todesreich. Wie das genau aussieht, wird nicht beschrieben, aber er ist mehrere Tage im Totenreich. Und jetzt steht er auf, er ist wieder lebendig. Also Theologen sagen immer, vorher ist es der Jesus, jetzt ist es der auferstandene Christus, also so einfach als Unterteilung, der wiedergeborene, der neue, wieder auferstandene Christus. Und also ich würde erstmal in den Himmel gehen und erstmal von dieser menschlichen Hülle ein wenig Abstand gewinnen. Ich hätte genug erstmal vom Menschen und vom Menschsein. Also ich würde erstmal ein wenig chillen, aber Christus geht sofort wieder zu seinen Freunden. Das allererste, was er tut, ist, er erscheint deinen Freunden. Und nicht nur einmal, so, ach übrigens, mich gibt's noch, oder er hinterlässt eine Nachricht, sondern 40 Tage lang, immer wieder und wieder und wieder erscheint er seinen Freunden. Was mir hier ganz deutlich wird, und das kann man in der ganzen Bibel finden, Gott sucht den Menschen. Gott sehnt sich nach der Nähe zum Menschen. Das ist was ganz Besonderes in unserer Religion. Alle anderen Religionen versuchen irgendwie einem Gott, einem Götzen, einem Zustand irgendwie nahe zu kommen und wollen selber irgendetwas dafür tun. Aber das Alleinstellungsmerkmal des Christentums ist, Gott sucht den Menschen. Das liest man in der Bibel schon in den ersten Seiten, als Adam und Eva gesündigt haben und damit eine Distanz zwischen sich und Gott geschaffen haben, kommt Gott abends wieder zu ihnen, weil er Zeit gewöhnt war, Zeit mit ihnen zu verbringen, und sagt: Mensch, wo bist du? Also Adam, Mensch, wo bist du? Natürlich, der allwissende Gott weiß ganz genau, wo sich Adam versteckt. Aber die Aussage ist: Hey, warum versteckst du dich vor mir? Ich will zu dir. Ich will in deine Nähe. Er wünscht sich die Nähe. Und diese Distanz, Und damit diese Nähe, die er sich wünscht, dafür ist er bereit, sogar zu sterben. Weil von dem Moment an, als diese Distanz zwischen Adam, Eva und ihm im Paradies war, war es nie wieder so nah. Und er ist bereit, damit der Weg wieder frei ist, dafür zu sterben. Das feiern wir Karfreitag. Und der Vorhang zerreißt und der Weg ist wieder frei zu ihm. Endlich können wir zu Gott, direkt so wie wir sind, zu Gott gehen, aber Gott kann auch wieder nah zu uns kommen, ohne dass wir kaputt gehen, ohne dass wir zugrunde gehen. Ist das nicht unglaublich? Für mich fängt das Karfreitag an, dann geht's über Ostern und geht weiter bis Pfingsten. Das ist so eine Gott kommt dir nah Trilogie, weil Pfingsten, Christus sagt ja zu Ostern auch, es ist gut, dass ich gehe, weil dann kann der Vater den senden, die Kraft von oben, den Heiligen Geist. Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist sind ja eins. Und Christus ist jetzt wieder bei den Jüngern und sie können ihn anfassen, sie können seine Hände berühren. Aber wenn der Heilige Geist kommt, dann kommt Gott mit seiner ganzen Herrlichkeit in sie rein. Also noch viel näher, als es jemals zu Zeiten Jesu auf Erden möglich war. Und deshalb sagt Jesus, das ist total geil, das ist gut. Das ist gut, dass ich gehe, weil so können wir uns noch näher sein. Und das ist das Erste, was ich dir Ostern neu zusprechen will. Gott will dir persönlich nah sein. Gott will dir persönlich begegnen. Er will dir nah sein. Die zweite Sache. Bei dem Treffen mit den Jüngern, was macht Jesus da? Christus legt ihnen die Schrift aus. Also heutzutage sagt man, wir machen ein bisschen Bibelstudium. Damals hieß das nicht Bibel und sie hatten nur die Hälfte von dem Buch oder drei Viertel. Aber vom Prinzip her, er legt ihnen die Schrift aus. Und sie begreifen endlich. Ich meine, das sind Juden, die sind von Kindheit auf an trainiert, diese Schriften von Mose, Propheten und Psalme zu kennen. Und sie sind auch mit Jesus gereist. Und Jesus hat da immer wieder von gepredigt, was passieren muss. Diese ganzen Verheißungen, die kannten die und trotzdem haben die Jünger es nie richtig verstanden. Es drang nicht da rein, hier rein, da raus. Kennt ihr das? Manchmal versuchst du irgendwas zu erklären und du hast das Gefühl, das prasselt, das, als hätte der so Lotus-Effekt. Das perlt so an den Leuten ab. Ich glaube, so hat sich Jesus manchmal auch gefühlt, wenn er denen versucht hat, die Zusammenhänge zu erklären vorher. Aber die Jünger haben es nicht verstanden. Es ging nicht durch. Jetzt aber erkennen sie die Wahrheit. Jetzt verstehen sie, was da passieren muss. Und was hier musste. Was macht den Unterschied? Im 2. Korinther 3, Vers 6 steht, denn der Buchstabe tötet. Also, obwohl es Gottes Wort ist, ist die Schrift erstmal tödlich. Sie kann dich nicht retten. Egal wie gut du die Bibel kennst, egal ob du dich an alles hältst, was da dran steht, sie kann dich nicht retten. Und obwohl es Gottes Wort ist, genau genommen sagt die Bibel, die Schrift überführt dich der Sünde und gibt damit auch im Endeffekt der Sünde seine Macht, nämlich den Tod. Die Schrift, der Buchstabe, tötet. Und das heißt, die Schrift allein bleibt auch tot. Das ist dieses, du selber bist begeistert von einer Bibelstelle und versuchst einem Nichtchristen das zu erklären und liest ihm die vor und sagst, siehst du das nicht? Siehst du nicht die Zusammenhänge? Und der sagt dann, nee, das ist ein Buch. Das ist ein wichtiges Buch, ist ein gutes Buch. Aber es geht nicht da rein. Kennt ihr solche Momente? Der Buchstabe alleine kann nicht retten. Der Buchstabe ist tot. Aber was passiert hier? Hier ist die Schrift plus der auferstandene Christus. Diese Bibelstelle im Korinther geht weiter. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig, heißt die Bibelstelle. Das heißt, da, wo Wort und Geist zusammenkommen, wo Schrift und Geist zusammenkommen, da wird das Ganze lebendig. Christus ist hier und legt in die Bibelstelle aus und sie verstehen. Bei den Emmaus-Jüngern, sie gehen einen Weg, sie erzählen das, Jesus kommt dazu, sie erkennen ihn nicht, er legt ihnen die Bibel aus und sagt, guckt hier, seht ihr diese Stellen. Und sie sagen hinterher, hat nicht unser Herz gebrannt, als er uns diese Stellen ausgelegt hat. Also da kommt Feuer, da kommt Leben rein. Diese Auferstehungskraft Gottes, die ist so plötzlich wirksam, aus der Schrift raus. Petrus hat mal gesagt, du Herr hast Worte ewigen Lebens. Also wenn Christus spricht, dann sind da Worte ewigen Lebens drin. Und wo die Schrift, die Bibel und der Geist zusammenkommen, da entsteht neues Leben. Für uns bedeutet das, Gott offenbart sich durch die Bibel. Aber es geht nicht um das Buch, sondern es geht um den Autor, der dahinter steht. Es geht um Gott. Und das heißt, du kannst in der Bibel keinen Gottesbeweis schwarz auf weiß finden. Aber mit Christus zusammen findest du einen Gottesbeweis schwarz auf Geist. Schwarz auf Geist kann er sich dir zeigen. Also, wenn du Gott kennenlernen willst, wenn du ihn mehr kennenlernen willst, wenn du ihn in eine tiefere Beziehung mit ihm kommen willst, dann ist wichtig, dass du nicht nur das Buch kennst, sondern dass du dich auf ihn einlässt, dass du ihm das Ganze, also dass er dir das Ganze eröffnen darf, dass er mit dir darüber reden darf. Such ihn in der Bibel, aber lad ihn immer wieder zu dir ein, dass er mit dazukommt und diese Schrift lebendig macht. Und das Krasse ist, wenn wir ihn so suchen, dann kommt er und nimmt Wohnung in uns und dann brennt unser Herz. Also das ist ja ein Zeichen für Leben. Dann brennt unser Herz. Also die zweite Sache. Such ihn, aber lies echt die Bibel mit ihm zusammen. Die dritte Sache, die ich hier aufzeigen möchte, da geht es jetzt mehr so um die Grundlagen zu Ostern. Was ist Ostern eigentlich wirklich passiert? Ich habe gerade darüber geredet, was Christus passiert ist und was in der geistlichen Welt passiert ist, aber warum ist dieses Fest so wichtig? Nochmal diese Stelle, die ich am Anfang gelesen habe, ein Stück davon. So steht's geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tag und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Also es wird gepredigt, Buße zur Vergebung der Sünden. Christus stirbt für unsere Schuld. Also wenn du sündigst, der Sündenlohn ist der Tod, das heißt, du lädst Schuld auf dich und irgendwer muss die zahlen. Christus hat gesagt, ich bin unschuldig, aber ich bin bereit, deine Schuld auf meine Schultern zu legen und dafür zu sterben. Wenn ich bezahle, musst du nicht mehr zahlen. Irgendwie hat jemand gezahlt und du musst das Opfer nur annehmen. Du musst sagen, okay, er zahlt für mich. Also wie wenn sich irgendwie um die Zeche drückt. Man geht raus und sagt, wer da zahlt. Ne? Und dann geht man raus und lässt den Letzten sitzen. So ist es im Endeffekt dabei auch. Christus zahlt für dich und du musst das Opfer annehmen. Aber was passiert da zu Ostern? Ich habe lange überlegt, wie ich das am besten ausdrücken kann, aber die geilste Stelle, am besten beschreibt es, finde ich, Paulus. Und zwar steht das im Römerbrief, Kapitel 6, Abvers 3. Und ich lese das einfach mal vor, weil besser kriegt man das nicht zusammengefasst. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Da wir in seinem Tod mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir mit ihm auch leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstanden und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünde zu besiegen, und nun lebt er für Gott. Deshalb haltet daran fest, ihr seid für die Sünde tot, und lebt nun durch Christus Jesus für Gott. Das ist ein total durchgeknalltes Ding, aber irgendwie übernatürliche Wahrheit, so ist es. Wenn du das für dich annimmst, warst du zur Zeit Karfreitag damals mit anwesend. Irgendein Teil von dir, nämlich der alte Mensch, die Schuld, die Sünde, wurde mit ans Kreuz geschlagen. Du starbst mit Christus. Dein alter Mensch starb mit Christus. Du wurdest mit in das Grab gelegt. Du wurdest begraben. Und du bist auferstanden mit Christus. Ein neuer Mensch, Wiedergeburt. Du bist der neue Mensch, eine neue Schöpfung. So, Sünde und Tod hat über diesen neuen Menschen keine Macht mehr. So wie sie über Christus keine Macht mehr hat. Das heißt, eigentlich sind wir, wenn wir das annehmen, vollkommen neu, sagt die Bibel. Und wir leben diese Auferstehungskraft Gottes. Die ist in dir drin. Dieselbe Kraft, die ihn von den Toten auferweckt hat, hat dich auferweckt. Das Einzige, was wir immer wieder machen, also was ich auch in meinem Leben entdecke, ist, wir graben den alten Menschen auf und durch unsere Auferstehungskraft schaffen wir es, den irgendwie so halbwegs wieder ins Leben zu kriegen und leben in diesem alten, eigentlich schon toten und begrabenen Menschen, anstatt den neuen Menschen zu leben. Aber eigentlich hat weder Sünde noch Tod keine Macht mehr über uns. Und genau das feiern wir zu Ostern. Dass wir mit ihm begraben, gestorben, begraben und auferstanden sind. Das heißt, Ostern bedeutet für dich, du darfst Kind Gottes sein. Du darfst ein neuer Mensch sein, eine neue Schöpfung. Jesus war der Erste und wir sind sozusagen seine Geschwister in dieser neuen Schöpfung. Du darfst dieselbe Kraft erleben, die Jesus von den Toten auferweckt hat. In deinem Leben. Du darfst erleben, was es heißt, wirklich frei zu sein. Als Jesus noch unter den Jüngern wandelte, hat er gesagt, Johannes 8 kann man das nachlesen, wenn euch nun der Sohn, also er frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Du bist wirklich frei. Und das darfst du annehmen. Und Ostern bedeutet, anders. Ostern lebt in dir weiter. Jedes Mal, wenn du dich zum Herrn bekennst, findet Ostern statt. Du lebst die Auferstehung. Du bist Zeugnis. Und du verkündigst die Auferstehung, solange bis der Herr wiederkommt. Das heißt, Ostern ist auch für mich was total Evangelistisches. Weil an dir als neuer Mensch, als neue Schöpfung, kann man sehen, dass Christus auferstanden ist. Und solange du das verkündigst und bekennst, können andere Leute das an dir sehen und selber annehmen und selber Ostern erleben, selber Auferstehung erleben. Amen.